Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der es wieder heißt, Karriere läuft. Dieser Podcast der Universität Lüneburg richtet sich insbesondere an Studieninteressierte und an Alumni, die vor der Frage stehen, wohin könnte es mit diesem Studiengang für mich gehen? In unserer heutigen Episode wird uns Carina Sophie Bock ihre ganz persönliche Antwort auf diese Frage geben. Carina hat bis 2015 Umweltwissenschaften und im Minor Raumwissenschaften im Bachelor an der Fahne studiert. Mittlerweile arbeitet sie als Fachingenieurin im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege beim Landkreis Harburg. Ich freue mich sehr, dich als unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Carina.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Ich fand das jetzt spannend. Du bist ja Fachingenieurin und gerade im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege. Ich kenne mich da noch gar nicht so gut aus bei den Ingenieuren. Ich denke immer irgendwie an Gebäude und dergleichen, muss ich ehrlich sagen, obwohl das, glaube ich, eher Architektur ist. Aber nimm uns mal ein bisschen mit. Was machst du da eigentlich genau?
Genau. Ich habe hier Umweltwissenschaften studiert und dann in Berlin Umweltplanung an der TU. Und was ich so spannend an diesem Job finde, ist, dass wir ganz viel rausfahren. Also es ist nicht nur der, wie vielleicht einige sich das vorstellen, der Verwaltungsjob oder der, ja, der Behördenjob, man sitzt im Büro, sondern wir sind ganz, ganz nah an der Natur. Und ein Kollege von mir hat mal gesagt, wir sind die Anwälte der Natur, weil wir dafür zuständig sind, dass in einer Region, also in unserer Region, wo wir wohnen oder wo wir auch arbeiten, die Natur intakt bleibt. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand ein Bauprojekt hat, sind wir diejenigen, die sagen, du darfst hier bauen, ja oder nein, aber wenn du baust, musst du das ausgleichen. Also dafür pflanzt du zum Beispiel eine hochwertige Baumstrauchhecke oder legst ein Gewässer an oder. Da gibt es wirklich sehr, sehr viel, je nachdem auch wo gebaut wird. Andererseits sind wir für die Naturschutzgebiete zuständig. Landschaftsschutzgebiete haben verschiedene Projekte. Jetzt haben wir gerade ein Artenschutzprojekt. Da ist der Wachtelkönig, so heißt diese Vogelart, aufgetaucht in der Nähe von Meckelfeld und legt im Moment die Maat der Landwirte flach, weil dieser Vogel auf Wiesen brütet. Und sollte dort gemäht werden, ist die Gefahr nicht nur, dass der Vogel getötet wird, sondern auch eventuell das Gelege mit den Eiern oder mit den Küken. Und wir schützen mit unserer Arbeit zum Beispiel diese Art.
Ja, das klingt doch richtig schön mit dem Wachtelkönig. Wie ist das denn, wie kann ich mir das vorstellen, wenn da jetzt ein Bauer ist, der hat da eben sein Feld, möchte darauf arbeiten, in dem Fall findet ihr dann den Wachtelkönig und seine Eier dort. Was macht ihr dann genau? Also ich meine, theoretisch, also der Bauer muss ja irgendwie auch weiterarbeiten können. Wie funktioniert das dann?
Genau, also wir, meistens finden wir das nicht, sondern es sind Bürger, besorgte Spaziergänger, die dann abends, weil der Wachtelkönig ist nachtaktiv, also der ruft nur nachts, weswegen es es noch schwieriger macht, diese Art zu schützen. Und dann kriegen wir die Info, der Wachtelkönig wurde gehört und wir sollen da mal hingucken. Und dann sprechen wir erstmal mit den Landwirten, wie wir vorgehen könnten. Einige Landwirte sagen, hey, alles gut, ich mache das alles freiwillig. Aber einige eben auch nicht. Und das ist auch völlig okay, weil die Existenz teilweise ja auch davon abhängt. Und dafür gibt es aber Entschädigung vom Land Niedersachsen oder auch teilweise von der Landwirtschaftskammer, je nachdem, wo denn so eine Art vorkommt.
Heißt das dann, dass ihr die dann quasi umsiedelt und die dann Entschädigung bekommen für die Zeit? Oder heißt das, dass man dann wie so drumherum arbeitet, wo die sind? Also stelle ich mir so eine Fläche vor, wo dann quasi in dem Fall der Wachtelkönig alleine bleibt.
Genau, also im Fall vom Wachtelkönig ist das wirklich so, dass man sagt, hier hat er gerufen, hier wird wahrscheinlich das Gelege sein. Das machen dann wirklich auch sehr ausgebildete Biologen, die dann da 100 bis 250 Meter Puffer um dieses Nest ziehen. Und in diesem Puffer darf dann bis Ende August, Mitte August nicht gemäht werden. Viele Landwirte sagen, das ist völliger Schwachsinn, jetzt nur so einen Kreis stehen zu lassen. Und dann kann man auch teilweise die ganze Fläche ungemäht lassen und dann wird er für die gesamte Fläche entschädigt.
Ja, das ist interessant. Ich habe mich das schon öfter gefragt, wie das dann eigentlich funktioniert und so. Finde ich total spannend. Und du bist dann quasi das Bindeglied, das habe ich so richtig verstanden. Das heißt, du redest einerseits mit den Bauern, sprichst dann zum Beispiel eben jetzt mit den Gutachtern, wie du gerade gesagt hast, den Biologen und eben dann auch mit dem Landkreis. Das heißt, du bist eigentlich so überall aktiv, oder?
Genau. Also ich habe die Biologen engagiert. Die ist jetzt gerade draußen, die ruft mich dann an, hey, ich habe hier was gehört oder bisher habe ich noch gar nichts gehört. Zum Beispiel, als es jetzt so geregnet hat, nachts zwei Nächte, da wird man keinen Wachtelkönig hören. Und andererseits telefoniere ich mit den Landwirten und gebe denen Updates, wie es aussieht oder was sie machen müssen und spreche mit dem Landvolk. Das ist eine Beratungsstelle für Landwirte. Also das ist natürlich ein sehr, sehr vielseitiger Job dadurch, ne? Also man muss viel kommunizieren. Man ist, wie gesagt, schon viel draußen. Und ja, es sind ganz viele unterschiedliche Aufgaben.
Okay, das klingt doch super spannend. Würde mich interessieren, jetzt gerade hier in der Region, mit dem Wachtelkönig hast du schon gesprochen, aber welche Arten gibt es denn hier in der Region, die besonders schützenswert sind?
Besonders schützenswert hier ist der Rotmilan. Das ist eine Art, eine Raubvogelart. Wie der Name schon sagt, rot, erkennt man an der roten Schwanzfeder. Dieser Vogel ist oft auch verpönt als der Windkraftvermeider, weil wenn ein Rotmilan in der Gegend vorkommt, wo ein Windkraftrad errichtet werden soll, dann wird das oft nicht passieren oder nur unter ganz, ganz bestimmten Auflagen mit Abschaltzeiten und so weiter. Davon gibt es nur relativ wenig Exemplare. Vom Wachtelkönig übrigens auch, ist auch eine Art auf der roten Liste. Aber im Prinzip, ja, ganz, ganz viele Arten, die wir hier haben, die auf der roten Liste stehen oder nur noch vom Aussterben bedroht sind und das viele einfach auch gar nicht wissen.
Das heißt, die rote Liste, die kann man dann auch mal einsehen und dann schauen, okay, welche Tiere gibt es da eigentlich drauf und was ist hier bei uns in der Gegend auch zu Hause?
Genau.
Okay, das können wir auch gerne mal verlinken, das würde mich mal auch interessieren. Vielleicht, wer weiß, ich gehe oft spazieren, vielleicht sehe ich da auch mal einen Wachtelkönig zum Beispiel, wenn ich mal abends spazieren gehe oder
ja,
wer weiß.
Klar.
Und an sich, wie ist das eigentlich? Also du hattest gerade auch angesprochen, gut, es gibt jetzt zum Beispiel auch Windkraftanlagen, die hier eben gebaut werden. In dem Fall vertragen sie sich eben nicht mit der Raubvogelart. Wie spielt denn Artenschutz und Windkraft zusammen oder vielleicht auch gegeneinander?
Ja, das ist ja ein hoch diskutiertes Thema, auch gerade. Wir wollen von den Rohstoffen weg, die nicht erneuerbar sind und hin zu erneuerbaren Energien. Dazu gehört natürlich auch die Windkraft. Und die Windkraftanlagen mit dem Artenschutz zu kombinieren, ist sehr schwer. Und bedarf einer ganz, ganz großen und ganz, ganz aufwendigen Planung. Unter anderem, weil wir halt Vögel haben, wie zum Beispiel der Rotmilan, aber auch der Mäusebussard. Teilweise haben wir in einem Raum Stade, sind auch Seeadler, die diese Windkraftanlagen halt, den Bau dieser Windkraftanlagen verhindern, aber aus ganz bestimmten Grund, weil sie getötet werden, wenn die Windkraftanlage dort errichtet wird. Da gibt es wieder Leute, die sagen, nein, das stimmt nicht. Aber diese Raubvögel haben in der Natur keine Feinde im Himmel. Weil das sind die Vögel, die am größten sind und die am stärksten sind. Und deswegen rechnen sie auch nicht mit Widerstand oder mit etwas, was sie töten könnte. Und ein Adler guckt nicht nach oben, ob da ein Rotorblatt ist. Eventuell durch verschiedene Zeiten und durch Evolution kann vielleicht mal ein Jungtier dann das gesehen haben und dann lernt es das und gibt das dann an weitere Generationen weiter. Aber dafür muss einfach die Population auch gesichert sein. Und wenn es noch 10 Exemplare in Norddeutschland gibt, ist das einfach sehr, sehr schwierig. Und genau, Thema Artenschutz und Windkraft, das ist ein super spannendes Thema. Da könnte man, glaube ich, 5 Stunden jetzt drüber sprechen. Aber ganz wichtig ist einfach wirklich, dass man sich das Gebiet anguckt. Welche Arten leben hier? Ist das hier wirklich machbar? Und dann abwägt. Und natürlich steht immer auch noch der Menschenschutz dabei, ne? Also die Windkraftanlagen dichter an die Dörfer ist auch kritisch zu sehen, meiner Meinung nach. Und wenn man aber dann weiter rausgeht, dann kommt man wieder in den Konflikt mit den Tieren. Und ja.
Das heißt, ihr müsst eigentlich immer so vermitteln, wie du gesagt hast, ihr
genau.
Seid die Rechtsanwälte und schaut dann so die bestmöglichste Kompromisslösung zwischen Mensch, Umwelt und Tier zu finden.
Ja.
Finde ich total spannend. Was würdest du sagen, war so bisher das spannendste Projekt, das du begleitet hast?
Also das jetzt mit dem Wachtelkönig, das ist natürlich jetzt auch aktuell, darum fällt mir das jetzt direkt ein. Das ist schon sehr spannend. Wir wissen jetzt tatsächlich nicht, ob dort der Wachtelkönig brütet, weil erst ab Mai die Kartierung, also die Erfassung von der Art angefangen hat. Aber alleine diese ganzen Komponenten, die man beachten muss, das war für mich teilweise auch Neuland. Und ich finde es aber total schön, dass Deutschland da auch oder die Länder diese Entschädigungsmaßnahmen haben, um einfach diese Art zu schützen. Und ich glaube nicht, dass es, ich weiß es aber auch nicht, ob andere Länder das auch so machen, wenn sie da eine Art haben, wirklich zu sagen, so, hier darf jetzt gar nichts mehr passieren, damit diese Art jetzt über die Brut durchbringen kann. Ist schon sehr, sehr schön und zeigt auch, wie verantwortungsvoll dann damit umgegangen wird teilweise.
Ist ja auch sozusagen eine Art von Wertschätzung dann auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber in Deutschland, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Faktor, finde ich. Und du hast, bei dir ist es ja so, dass sich Artenschutz auch durch deinen Lebenslauf zieht. Ich habe mir den ja mal angeschaut, das taucht immer wieder auf. Wie bist du ursprünglich überhaupt zu diesem Thema gekommen?
Also zum Thema Artenschutz, das kommt eigentlich automatisch, wenn man in der Behörde oder in der unteren Naturschutzbehörde arbeitet. Aber zum Beispiel zur unteren Naturschutzbehörde bin ich durch einen riesen Zufall gekommen nach meinem Studium. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was ich machen möchte, nachdem ich Umweltwissenschaften studiert habe. Weil der Studiengang so breit gefächert ist, was einerseits natürlich super ist, weil man ganz viel verschiedene Sachen lernt, aber so richtig spezialisiert ist man dann noch nicht. Und dann liegt es an einem, entweder macht man Master oder man macht, wie in meinem Fall, ein Praktikum. Und dann habe ich geguckt, wo kann ich jetzt ein Praktikum machen? Und es war im Prinzip ja egal wo, weil ich wirklich nicht wusste, was ich machen möchte. Und dann bin ich beim Landkreis gelandet und das war ja, der Startschuss für die Karriere. Da habe ich dann gesehen, was macht überhaupt die Behörde? Wie gehen sie mit Naturschutzrecht, Umweltrecht, Wasserrecht um? Und der Landkreis Lüneburg handhabt das noch ein bisschen anders als der Landkreis Harburg. Dort ist zum Beispiel die Wasserbehörde und die Bodenbehörde mit der Naturschutzbehörde in einer Abteilung. Und dadurch konnte ich einfach super viele Zweige mir angucken und bin mit Kollegen rausgefahren und habe auch das erste Mal nach meinem Studium so wirklich den Landkreis Lüneburg entdeckt. Also wenn man hier studiert, dann fährt man mit dem Fahrrad von der Uni in die Stadt, mal zu Ilmenau und das war's. Mhm. Aber in Amt Neuhaus war ich halt vorher noch nicht. Und das ist eigentlich auch mal ein Ziel wert, sich Blicke da anzugucken, sich da an die Elbe zu setzen, Biberg zu gucken, die wiedergekommen sind, wie wenn wir nochmal beim Thema Artenschutz sind. Wenn man Blickede an der Elbe langläuft, dann findet man ab und zu mal abgefressene Baumstümpfe vom Biber.
Ah, okay.
Und man kann die Spur auch teilweise im Sand sehen. Also wenn es jetzt nicht geregnet hat frisch, dann kann man die Schwanzspur, die ins Wasser führt, sehen. Und daneben sind dann die kleinen Füßchen.
Ah, okay. Das heißt, darauf müssen wir achten, wenn wir sehen, ob da ein Biber war.
Ja, und daran erkennt man dann den Biber.
Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass es hier Biber gibt. Ich habe mal welche in Kanada gesehen, muss ich sagen. Ach, da war ich total begeistert, muss ich sagen. Aber jetzt muss ich ja gar nicht so weit fliegen, um welche zu sehen. Das finde ich sehr cool. Und das heißt, das, was du damals in deinem Praktikum gemacht hast, ist jetzt ja auch ähnlich wie das, was du heute machst, oder?
Genau. Also das Praktikum hat mir gezeigt, was man alles machen kann in der Behörde. Und natürlich ist man dann spezialisierter und geht in eine Richtung. Aber wenn man zum Beispiel für die Eingriffsregelung zuständig ist, kommuniziert man eher mit dem Bauamt und mit den Gemeinden, weil es da um Einzelbauvorhaben, also wir bauen ein Haus und das muss kompensiert werden, geht, ganz einfach ausgedrückt. Und wenn man jetzt für den Artenschutz zuständig ist, hat man halt solche Projekte wie mit dem Wachtelkönig oder wenn man für Naturschutzgebiete zuständig ist, mit dem Gebietsmanagement. Also ja, genau.
Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Also ich bin auch total gerne draußen. Ich finde es schön, da ein bisschen mehr von zu hören. Aber wenn jetzt gerade auch Stühlinteressierte zuhören, die denken, oh, das klingt interessant. Ich beschäftige mich gerne mit verschiedenen Arten. Ich bin gern draußen unterwegs. Ich könnte mir gut vorstellen, so ein Bindeglied zwischen den einzelnen Parteien zu sein. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Eigenschaften und auch Fähigkeiten, die Berufseinsteiger in deinem Bereich mitbringen müssen?
Also ganz wichtig ist eigentlich, dass man offen ist. So, und lösungsorientiert, dass man sagt, also dass man nicht einfach mit Scheuklappen seine Arbeit abhandeln möchte und irgendwie den Menschen auch so ein bisschen oder die Menschen dabei vergisst, weil wir leben nun mal als Mensch auch mit dieser Welt, mit dieser Natur zusammen und oft trifft man dann auch mal Kompromisse oder kann auch der Person gegenüber erklären, warum das jetzt so wichtig ist. Und wenn man immer nur sagt, du musst das jetzt machen, du musst jetzt aber hier das und das pflanzen, dann verstehen die das oft nicht. Und wenn man das erklärt und sagt, darum musst du das machen oder guck doch mal vielleicht noch mal hier um die Ecke, dann macht es bei einigen einfach Klick. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Nicht nur die Natur zu schützen, sondern oder die Natur schützen zu wollen, sondern auch den Menschen mit ins Boot zu holen.
Also das ist wie das, was du vorhin mit dem Adler gesagt hast. Ich habe mir auch erst gedacht, ja gut, die sehen ja von Weitem jetzt auch, dass da quasi was ist. Aber dann hast du ja auch beschrieben, die sind das gar nicht gewohnt, dass irgendwas in der Luft ist, was denen was ja irgendwie zu Leide tun könnte. Daher macht das total Sinn. Also hast du ja auch ganz viel Aufklärarbeit, die du da machst. Ist auch total interessant, finde ich. Und bei dir selber, hast du Tipps für uns zum Beispiel, wie wir in unserem Alltag auch etwas tun können, um eben Arten nicht zu gefährden, zum Beispiel im eigenen Garten oder zu Hause?
Ja, ganz einfache Tipps gibt es da. Also zum Beispiel, als es jetzt so trocken war, nicht nur Vögel suchen Wasser, sondern auch Insekten, dass man zum Beispiel in die Vogelschale oder in die Wassertränke ein kleines Stöckchen reinlegt, dass auch Bienen oder andere Insekten trinken können. Super wichtig. Oder wenn man einen Garten hat oder auch einen Balkon und die Blumen im Winter sehen dann nicht mehr so schön aus oder im Herbst, dann stehen lassen, weil es gibt auch ganz viele Insekten, die in diesen Stängeln dann überwintern. Und dann kann man im Frühjahr, wenn es anfängt, wärmer zu werden, das einfach einmal abschneiden. Und dann hat man auch einen Beitrag dazu geleistet, dass diese Arten überwintern können. Das sind so kleine Alltagstipps, die aber schon einiges tun.
Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass dann quasi Tiere überwintern könnten. Ich muss sagen, ich habe letztens auch mal so quasi Outdoor-Office gemacht und habe mich einfach auf unsere Terrasse gesetzt. Und da war wie so eine kleine Schale, da war halt auch Wasser drin, weil es halt geregnet hatte immer Tage vorher. Und ich saß da vielleicht 2 Stunden und da kamen 3 verschiedene Vogelarten und haben daraus getrunken. Muss ich sagen, da dachte ich auch so, wow, hier gibt es wirklich viele Vögel. Also ich sollte da mal öfter draußen sitzen. Also dann mache ich das jetzt auch mal in Zukunft, mache ich ein Stöckchen rein, dann können quasi die Bienen da auch was von trinken. Vielen Dank auf jeden Fall für diesen Tipp. Und was mich auch interessieren würde, die Frage stelle ich mir total gerne. Ich habe mir deinen Lebenslauf schon mal angeschaut. Mich würde aber interessieren, erzähl uns doch mal was von dir, was nicht in deinem Lebenslauf steht.
Ja, beim Lebenslauf steht nicht, dass wir jetzt einen Pferdehof auch noch gekauft haben.
Oh.
Weil wir auch über Landwirtschaft gesprochen haben und man jetzt noch mehr merkt, wie wichtig einfach es ist, den Klimawandel herauszuzögern und da was zu tun, weil wir sind einfach davon abhängig jetzt gerade, dass es regnet und nichts wächst und wir müssen bewässern. Und wenn man in seiner Wohnung wohnt und seinen Balkon bienenfreundlich einrichtet, ist das nochmal was anderes, als wenn man wirklich darauf angewiesen ist, seine Flächen zu bewirtschaften. Und das macht einen dann richtig, richtig froh, wenn es regnet und man sich darüber früher einfach, ja, es war schön, man konnte ins Freibad gehen, es war warm, aber was da draußen eigentlich sonst so abgeht, das ist schon ein Unterschied.
Ich finde, das ist ja auch so ein bisschen untergegangen, das Thema durch Corona einfach. Also jetzt ist es gerade wieder im Kommen so, man hört es ja immer mehr auch wieder in den Medien. Aber das war eigentlich auch irgendwo schade. Ich meine, das war gerade wirklich so richtig präsent. Man hat es überall gehört, jeder hat sich irgendwie damit beschäftigt. Dann kam Corona und es hat wieder abgenommen. Aber da hast du natürlich recht, wenn du dann tagtäglich damit zu tun hast, ist das ja noch was ganz anderes, so eine andere Perspektive. Dann denkt man nicht mehr so, oh, was für ein scheiß Wetter, sondern oh toll, dass es heute regnet. So, also kann ich voll nachvollziehen. Und dann habt ihr da auch eigene Pferde wirklich und dann reitet ihr da?
Genau.
Ach cool, das klingt richtig schön, finde ich. Stelle ich mir so eine Idylle auf jeden Fall vor. Dann vielen Dank auf jeden Fall für den Einblick da auch in deinen Job und was du da gemacht hast. Jetzt würde ich auch gerne ein bisschen mit dir über dein Studium sprechen. Du hast ja Umweltwissenschaften hier in der Lefana studiert bis 2015. Und wenn jetzt gerade Studieninteressierte zuhören, die sich interessieren würden, okay, um was geht's da eigentlich? Was sind so die wichtigsten Themengebiete und Schwerpunkte? Kannst du uns da so einen kleinen Einblick geben?
Der Studiengang ist relativ breit gefächert, das habe ich ja eben schon gesagt, und ist aufgeteilt in sozialwissenschaftliche Fächer und naturwissenschaftliche Fächer. Und dann je nachdem, wo man merkt, okay, das liegt mir vielleicht mehr als das andere, kann man sich dann auch spezialisieren im Laufe der Semester. Und das fand ich sehr, sehr gut, dass man einfach diese Möglichkeit hat. Und ich habe mich dann zum Beispiel auf Umweltkommunikation spezialisiert, also was ganz anderes, als ich jetzt mache. Und wollte eigentlich Umweltbildung machen, weil ich das auch super interessant fand, die Kinder an dieses Thema ranzuführen oder auch Erwachsene. Und habe jetzt aber auch noch ganz oft, wo ich mir dann im Kopf denke, da war ja was. Und dann kann ich das auch noch nutzen für den Job, den ich jetzt mache. Also was ich auch schon gesagt habe, man muss offen sein, man muss mit den Menschen kommunizieren, habe ich vielleicht auch einfach ein bisschen gelernt in den Fächern der Umweltkommunikation. Wie bringe ich Leuten Umweltthemen bei, ohne dass sie genervt sind? Mhm. Und ohne dass dieser Du-Du-Finger kommt und es heißt, oh, die nervige Tante schon wieder mit ihren Recycling-Tipps oder so.
Das ist, glaube ich, auch ein Spagat. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass du da immer doch ja gut jonglieren muss, glaube ich, mit den Sachen, die du dann auch zu den Menschen sagst. Aber ist ja perfekt, wenn dich die Zeit im Studium auch darauf vorbereitet hat. Jetzt so ganz speziell gibt es so, zum Beispiel wenn du jetzt auf einer Feier bist und jemand fragt so, hey, was war dein Lieblingsseminar oder so, was ist das Erste, was dir einfällt?
Also ich fand Ökologie sehr spannend. Ich mochte den Professor auch sehr gerne. Leider habe ich seinen Namen vergessen. Ich glaube, der ist auch gar nicht mehr hier. Der war damals kurz vor seiner Rente. Und der hat das aber auch zum Beispiel auf eine ganz witzige und coole Art gemacht. Und dann hat er da über Spinnen und Gräser die lateinischen Begriffe um die Ohren gehauen. Und wir dachten alle so, Gott, aber irgendwie waren es trotzdem cool. Und das ist halt so wichtig, ne? So einen sehr theoretischen Content zu nehmen und den richtig cool rüberzubringen, spannend rüberzubringen, dass die Leute an deinen Lippen hängen.
Also das ist auch total, ich glaube, das ist so das, wie soll man sagen, das Credo bei einer guten Kommunikation, dass du selbst was total Langweiliges gut rüberbringen kannst. Und das macht so richtig gute Profs ja auch wirklich aus. Also der wird sich sicher auch freuen, dass du dich immer noch an sein Fach erinnerst. Und so insgesamt, jetzt hast du erzählt, zum Beispiel, ihr habt dann mit Ökologie was gemacht, du hast in Umweltkommunikation gemacht. Was sind so die anderen Säulen, die du im Studium hattest?
Es gab noch einen Chemiepart, anorganische und organische Chemie. Das war das gehasste Fach von allen. Ist aber, glaube ich, jetzt auch ein Wechsel gewesen. Einfach sehr, sehr schweres Thema, wenn man vorher in der Schule vielleicht nicht so gut in Chemie war. Aber auch wichtig, habe ich auch teilweise immer noch, kann ich das abrufen manchmal oder wenn ich irgendwelche chemischen Verbindungen sehe. Also sind alles Fächer gewesen. Also wir hatten zum Beispiel auch Umweltrecht und Planung kurz angeschnitten. Oder in meinem Minor habe ich ja Raumordnung gehabt, wo wir dann auch über Städtebau und Stadtentwicklung gesprochen haben. Und wenn man jetzt durch die Stadt geht, dann kann ich sagen, okay, weil jetzt hier Kick und Teddy ist da darum, da kann man dann was daraus ziehen, welches Milieu da im Prinzip wohnt und so. Und ja, das hat alles dieses Studium mir beigebracht.
Ja, das ist ja interessant, dass ihr dann bei Raumplanung auch eben über Lüneburg gesprochen habt und schaut, wie eben der Raum dort auch genutzt wird. Betrachtest du Städte seitdem auch anders, wenn du selber wo zu Besuch bist oder als Tourist?
Ja, und teilweise kann man das vielleicht auch gar nicht mehr so anwenden, weil einfach der Einzelhandel generell schwächer geworden ist durch verschiedene Online-Plattformen. Und es wäre interessant, was der Professor jetzt dazu sagt, wenn man ihn fragt, hey, wie sieht's denn jetzt aus? Weil damals war das einfach noch nicht so stark. Und da hat man auch mal online was bestellt. Aber eigentlich ist man auch am Wochenende noch mal in die Stadt gegangen, um zu shoppen.
Ja, ich glaube gerade auch so der Onlinehandel hat ja auch noch mal extrem zugenommen, einfach durch Corona. Zwischenzeitlich ging es ja auch gar nicht, dass man woanders was bestellt, weil ja alles zu war. Das ist auf jeden Fall sicherlich noch mal eine Wende. Dann damals, als du mit dem Abi fertig warst und überlegt hast, okay, was mache ich denn jetzt, was möchte ich studieren? Wieso hast du dich gerade für Umweltwissenschaften und die Leuphana entschieden?
Ja, Umweltwissenschaften, ich glaube, ich war der erste oder der zweite Durchlauf in dieser Konstellation mit diesen verschiedenen, also mit der sozialwissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Zweigen. Und auch nach dem Abi wusste ich nicht, was ich machen möchte. Und ich fand aber die Themen einfach so spannend alle, dass ich gesagt habe, okay, irgendwas davon wird schon das Richtige sein. Und ich habe mich schon immer mit Naturschutz und mit Umweltschutz beschäftigt und dachte, ja gut, dann studiere ich das jetzt einfach mal und packe jetzt einfach noch mal ein bisschen Wissenschaft drauf. Und ja, dann habe ich hier mich beworben und der Bewerbungsprozess, der war ein bisschen abschreckend, muss ich sagen, weil du durchläufst richtiges Assessment Center, es wird alles wird auseinandergenommen. Ich musste eine Präsentation vorbereiten. Aber als ich das dann geschafft habe, danach fühlt man sich natürlich wie die Ausgewählte und denkt so, wow. Ja, war. Und dann war ich happy, irgendwie hier zu sein. Ich kannte auch relativ viele. Ich bin in Hamburg zur Schule gegangen und ganz viele Freunde von mir haben dann hier angefangen und haben BWL studiert oder Lehramt. Und das war irgendwie wie so eine riesengroße Party, weil man ja irgendwie das Studienleben noch richtig genießen konnte. Ich glaube, es ist jetzt in den letzten 2 Jahren auch was anderes gewesen. Auch eben, als wir hier lang gegangen sind, war das irgendwie sehr schön.
Ja, jetzt fühlt es sich ja auch langsam wieder. Jetzt ist ja auch gerade super Wetter draußen. Es ist wieder mehr auf der Mensa-Liese los. Es sind noch mehr Leute am Campus. Also ich weiß noch, als ich vor einem halben Jahr hier auf dem Campus war, um Podcasts aufzunehmen, es war niemand. Also es war total leer, auf jeden Fall. Aber jetzt hast du es gerade auch schon angesprochen. Du hattest ja hier auch ein Studentenleben. Du hast nicht nur in der Bib oder in Vorlesung gesessen. Wie würdest du denn so das Leben hier in Lüneburg und auch insgesamt das Studentenleben hier beschreiben?
Ja, es war richtig, richtig schön. Also Lüneburg ist einfach für mich oder war für mich die perfekte Studentenstadt. Du kannst alles mit dem Fahrrad erreichen. Also alles, egal wohin du fährst, es sind irgendwie nur maximal 10 bis 15 Minuten. Ob du zum Sport möchtest, ob du an die Ilmenau zum Schwimmen möchtest, ob du zur Uni möchtest, es ist immer alles erreichbar. Das war ein riesen, riesen Plus. Hamburg ist nicht so weit, wenn man doch nochmal irgendwie Großstadtfieber spüren möchte, dann setzt man sich einmal in ein Metronom und dann ist man da. Und dass man hier so einen Campus hat. Das hat man halt auch in vielen, also in Hamburg zum Beispiel, da ist ja jeder Campus oder jede Fakultät in einem anderen Viertel. Wir haben uns hier auf der Mensa-Wiese getroffen. Wir sind zusammen in die Mensa gegangen zum Mittag. Wir haben das Lunatic, legendäres Festival für Lüneburger. Das war einfach richtig schön. Und in der Bib war ich tatsächlich gar nicht so oft. Weil es ja immer so heiß war im Sommer.
Ja gut, man kann sich theoretisch auch 5 Meter weitersetzen und sitzen auf der Mensa-Wiese. Oder es gibt ja auch genug Sitzgelegenheiten, bei denen man hier draußen sitzen kann. Das stimmt. Und ja, das Lunatic, da bin ich auch ganz gespannt. Ich bin dieses Jahr zum ersten Mal dabei. Also davon habe ich ganz viel gehört. Ich habe ziemlich große Erwartungen jetzt. Also ich bin sehr gespannt, wie das war. Genau, aber ja, vielen Dank, dass du uns so einen Rundumschlag gegeben hast und uns erzählt hast, wieso dein Studium auch gelaufen ist. Jetzt hast du ja auch was von deinem Job erfahren. Jetzt würde mich mal deine Zukunft interessieren. Ich weiß nicht, ob du so der Bucketlist-Fan bist, aber falls ja, was sind so die obersten 3 Punkte auf deiner persönlichen und beruflichen Bucketlist?
Wenn du mich das vor 5 Jahren gefragt hättest, dann hätte ich dir 1000 Sachen nennen können. Ich mache jetzt nochmal einen Jobwechsel. Mhm. Ich fange nämlich in 2 Wochen beim Landkreis Lüneburg an zu arbeiten.
Ah, okay.
Und meine Bucketlist dafür ist, dass es richtig cool wird.
Ach, das ist ja interessant. Das heißt, wenn ich jetzt in 2 Wochen mit dir das Interview geführt hätte, wärst du hier schon gewesen. Okay, aber heißt das, du machst dann da ungefähr dasselbe, wie du jetzt auch in Harburg machst? Oder wie sieht das aus?
Nee, da bin ich dann für den niedersächsischen Weg zuständig. Niedersachsen ist das erste Bundesland, was eine Kooperation zwischen Landwirtschaft, Politik und Naturschutz geschaffen hat und einen Vertrag aufgesetzt hat, wie Niedersachsen artenfreundlicher wird, wie die Gewässer geschützt werden können. Ja, also es sind insgesamt 10 Punkte, wie wir eigentlich nachhaltiger werden im Thema oder im Aspekt Artenschutz vor allen Dingen. Da bin ich zuständig, diesen Vertrag im Prinzip von der Behördenseite umzusetzen.
Ja, das ist ja interessant. Okay, das heißt, dann bist du gleich hier dann um die Ecke und das passt ja auch gut. Lüneburg ist ja auch wirklich sehr umweltfreundlich. Ich meine, die meisten Leute hier studieren Kuwi oder Uwi, so. Da passt das ja gut. Ja, finde ich ja spannend. Das heißt, in 2 Wochen muss ich dich eigentlich nochmal fragen, so wie sieht es jetzt bei dir aus? Da wünsche ich dir auf jeden Fall auch einen guten Einstieg dann in den Job auf jeden Fall.
Danke.
Und so abschließend, was waren denn für dich dann so die wichtigsten Puzzlestücke auf deinem Weg zu deinem heutigen Berufsfeld?
Also was mir geholfen hat, zu finden, was ich jetzt zu schätzen weiß, ist, dass ich auch nochmal ich habe nochmal einen kleinen Drift in die freie Wirtschaft gemacht für 2,5 Jahre und habe da als Umweltplanerin in einem Unternehmen gearbeitet und habe dann gemerkt, dass egal wie man sich bemüht, man ist immer trotzdem diejenige, die etwas zerstört, ist vielleicht zu viel gesagt, aber nicht 100%ig für die Natur da ist. Und deswegen finde ich den Job bei der Behörde einfach sehr schön, weil du weißt, was du helfen kannst und wie du helfen kannst.
Das ist dann wahrscheinlich nochmal so eine andere Motivation. Je nachdem, also klar, es kommt auch immer auf das Unternehmen an, bei dem man arbeitet. Aber es ist ja schon nochmal was anderes, ob du in einem profitorientierten Unternehmen arbeitest oder jetzt eben zum Beispiel bei der Stadt. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und so insgesamt, jetzt hören ja auch eben Studieninteressierte und Alumni zu, die sich fragen, okay, wie soll ich dann in den Job einsteigen? Wie sieht es da mit dem Berufseinstieg aus? Welchen Tipp würdest du denn gerade Absolventen mit auf den Weg geben für ihren eigenen Einstieg ins Berufsleben?
Macht alle Praktika. Also das ist wirklich das Einzige, was einen weiterbringt. Also wenn man nicht weiß, was man möchte. Und die Praxiserfahrung.
Ja, das ist auf jeden Fall immer gut. Also man kann ja auch ganz viel nebenher immer arbeiten. Ich meine, hier an der Uni gibt es natürlich auch immer wieder tolle SAK-Stellen, zum Beispiel in dem Bereich.
Ja, genau.
Da kann man ja auch viel lernen. Ja, das hast du ja dann auch gemacht. Ja, aber dann vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute auch hier warst und für das tolle Gespräch. Und ich freue mich sehr, dass du extra hergefahren bist und mit uns heute geredet hast.
Dankeschön, hat mich auch gefreut.
Und dann viel Erfolg auf jeden Fall für deinen Job in 2 Wochen. Das wird sicherlich gut. Und dann bin ich ja gespannt, was du davon erzählst und was wir vielleicht auch noch dann von dem Weg quasi lesen werden, den du jetzt betreust.
Ja.
Genau, und das war's für heute von uns. Alle Podcast-Folgen gibt's auch zum Nachhören auf unserer Website und überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Und wenn ihr mehr über den Studiengang Umweltwissenschaften an der Fahne erfahren möchtet und die anschließenden Karrierewege unserer Alumni, dann empfehle ich euch Episode 44 mit Dennis Müller, Producer einer Hamburger YouTube-Agentur. Und falls ihr Vorschläge für zukünftige Gäste habt, dann freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Wir freuen uns auch schon, wenn es das nächste Mal wieder heißt, Karriere läuft. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.